Ich bin adoptiert aus Südafrika, Johannesburg, aus Roodepoort. und das war halt, ist halt nicht immer einfach, wenn man dann irgendwann merkt, dass man irgendwo dazugehört hat oder dann irgendwo doch nicht mehr. Und dann ist halt einfach ein Identitätsfindungsprozess, würde ich jetzt sagen.
Moin Leute und herzlich willkommen bei YesBS, dem Podcast für junge Menschen aus Braunschweig. Mein Name ist Joschka Büchs, ich bin Redakteur bei der Braunschweiger Zeitung und Host von diesem Podcast. Bei YesBS treffe ich junge Menschen aus Braunschweig, die etwas in der Stadt auf die Beine stellen wollen. Mit dem Podcast möchte ich diesen Menschen eine Bühne bieten und mich mit ihnen darüber austauschen, wie sie die Dinge in Braunschweig so sehen. Und zu Gast in der heutigen Folge ist Sibo Siso Proske, besser bekannt als Lil Siso. Egal ob Trap, Soul oder Amapiano, der erst 21-jährige Musiker lässt sich kaum in ein Genre packen. In seinen Songs thematisiert er auch seine persönliche Geschichte. Denn Siso wurde in Südafrika geboren, lernte seine leiblichen Eltern nie kennen, wurde aus einem AIDS-Kinderheim adoptiert und kam so nach Deutschland. In der Folge sprechen wir über seine Geschichte, warum er als Vorbild für adoptierte Kinder fungieren will und warum er sich gegen Rassismus engagiert und gleichzeitig privilegiert fühlt. Folgt dem Podcast gerne und schreibt uns bei Insta, wen wir als nächstes einladen sollen. Jetzt aber viel Spaß mit YesBS. Ja, nice. Lil Siso, cool, dass du da bist.
Cool, dass ich da sein darf.
Ja, das ist, wir können ja mal das Setting hier so ein bisschen setzen. Es ist Freitag, 16 Uhr. Wir haben uns super spontan getroffen. Auf jeden Fall Props, dass du das so schnell einrichten konntest. Das ist echt cool. Und ich meine, du bist ja in Braunschweig jetzt auch voll aktiv. Du hast eben schon erzählt, ihr seid nachher noch bei einem Event unterwegs, genau, Beats am Berg.
Genau, genau.
Was geht da heute? Ich meine, das ist jetzt schon in der Vergangenheit, aber vielleicht, um die Leute mal ein bisschen mitzunehmen.
So ein kleines Zusammenkommen, unterschiedliche Künstler aus Braunschweig treten dort auf, unterschiedliche DJs. Es gibt immer schön Essen von unterschiedlichen Kulturen, würde ich mal sagen. Und es ist ein nettes Zusammenkommen, viele Leute, die sich austauschen. Sehr schönes Event, also muss ich sagen.
Cool, ja, du bist ja auch echt viel unterwegs. Ihr wart jetzt mit der New Soul Generation, wo du ja auch, also ich sag mal, Frontmann kann man sagen, ne?
Machst. Kann man schon sagen.
Ja. Genau. Da wart ihr ja unterwegs, habe ich gesehen, in Prag zum Beispiel, Wien, Pula, oder? Also genau, so ganz ja. Europa im Prinzip ein bisschen. Es war so eine Mischung aus Straßenmusik und richtigen Gigs, ne?
Genau, genau. Wir hatten das Ganze ja schon letztes Jahr einmal gemacht. Da waren wir in Bosnien. Da hatten wir dann mehr richtige Gigs, aber diesmal war es so ein. Einfach mal eine andere Erfahrung, wie es ist, auf der Straße mit den Leuten Musik zu machen und zu tanzen und so. Beides hat seinen Charme.
Mhm. Wie ist das so in anderen Ländern auf der Straße zu spielen? Also ist das anders als in Deutschland oder also wie war so der Vibe einfach generell?
Ich weiß nicht, in anderen Ländern hat man so das Gefühl, dass die Leute nicht so unter Zeitdruck sind und nicht so. Also Leute geben sich dann auch gerne mal die 5 Minuten, hören sich 2, 3 Songs an und dann gehen sie erst weiter. Oder bleiben so lange stehen, bis wir zu Ende gespielt haben. Also das waren dann wahrscheinlich 30, 40 Leute, die sich das ganze Konzert quasi gegeben haben. Also
ach krass, cool.
In Deutschland ist es ja immer so ein bisschen, Leute sind auf Zack, Leute müssen ihre
Sachen erledigen, ja, so, genau, ich habe keine Zeit. Ja. Was spielt er so? Okay, alles klar, habe ich gesehen, weiter. Ja, ja, nee, auf jeden Fall kenne ich. Ich meine, hier in der habt ihr hier schon mal in der Fußgängerzone gespielt, Braunschweig? Nee,
tatsächlich
oder?
Nicht.
Ah, okay, ja, müsst ihr auch mal, vielleicht mal ausprobieren. Vielleicht läuft es hier ja besser als anderswo.
Auf jeden Fall.
Aber ja, ich fand es auf jeden Fall cool, die Mischung. Und ich meine, in Pula, das habe ich gesehen, da spielt er ja sogar auch in so einem alten Amphitheater. Habt ihr gespielt, ne?
Nee, nicht das Kolosseum. Also das ist quasi so der größte Platz gewesen. Ach, in Pula. So. Das wäre okay. So, als wir einen Schlossplatz spielen in Braunschweig.
Ah, crazy.
Hm. Und da hinten ist immer nur so das, ich weiß nicht, wie man sowas nennt, so ein Gebäude, aber es hat halt so diese majestätischen Säulen, deswegen sieht es wahrscheinlich so aus.
Ah, okay, ich dachte erst, ja. Das wäre dieses Amphitheater, ja, nee, okay. Nee. Ja, cool, aber korrekt, ja. Genau, also ich kenne dich ja auch über diesen, oder wir haben uns kennengelernt, mehr oder weniger, über diesen If a Bird-Kosmos auch, das gehört ja auch zu If a Bird, das Projekt New Soul Generation, beziehungsweise ist daraus hervorgegangen, kann genau. Man sagen, ne? Genau, Shoutouts erstmal an Tiana und Billy, ja. So, genau, Billy Ray Schlag, Tiana Kruschkitsch, genau, neulich war ja auch im B58 diese krasse, wo ihr auch eure Tour angekündigt habt und das neue hier Soul of Braunschweig Projekt vorgestellt wurde.
Genau, das Release-Konzert.
Genau, wo dann Masigu am Start war.
Genau,
Masigu. Der Grammy-nominierte Artist.
Yes.
Wie war das so, mit dem auf der Bühne zu stehen für dich?
Ich fand's sehr, sehr krass, weil, also währenddessen. Man ist auf der Bühne, man spielt zusammen, aber dass man auch dann im Nachhinein, auch wenn man das Revue passieren lässt, wirklich weiß, dass dieser Künstler nach Deutschland gekommen ist und viel, viel weiter, also so viel, viel größere Touren spielt. Wir waren ja schon mal auf seinem Konzert in Berlin, wo dann wirklich 2.000-3.000 Leute seine Songs mitsingen und alles. Und dass man dann wirklich sich auch sehr, sehr privilegiert und geehrt fühlt, dass so ein Künstler dann, ich nehme an, Spaß daran hatte, mit uns mal so auf der Bühne zu stehen, beziehungsweise, und wenn ich da für die Band rede, dann war es natürlich ein einmaliges Erlebnis, ne?
Ja, ist heftig, ne? Also ich habe ihn halt hinten, ich stand ganz hinten und er stand zufälligerweise so noch weiter hinten da bei dem, wo es dann quasi Richtung Toiletten ging und so. Hat ganz normal da gestanden, hat auch nicht so irgendwie einen auf wichtig gemacht. Das fand ich mega sympathisch halt. Er hat einfach sich das ganze Konzert erstmal angehört. Ja. Dann ist er irgendwann einfach mit dem Saxophon auf die Bühne, hat nochmal halt ein lässiges Saxophon-Solo rausgehauen. Das war schon, das war schon korrekt. Und hinter mir ist mir auch aufgefallen, dass ich kannte ein paar Songs von ihm auf jeden Fall. Und dann habe ich aber noch ein bisschen mehr Mucke von ihm gehört. Ist mir aufgefallen, ich kenne ultra viele Songs von dem Typ so. Und der ist wirklich schon, also ich glaube, viele kennen den, es ist oft so bei manchen Künstlern, entweder, also du hörst die, aber kennst vielleicht den Namen nicht so. Ja. Aber wenn du einen Song hörst, weißt du sofort, ach krass, das ist der, okay. Das ist cool. Ja, aber wir sind ja hier auch, also wir haben dich ja auch eingeladen, um ein bisschen um dein aktuelles Projekt zu reden als Lil Ciso. Ich habe gesehen, du hast jetzt ja quasi Ende Juli erst die letzte Single gedroppt.
Yes.
Genau, Displaced heißt sie. Packen wir auf jeden Fall auch, wir haben hier eine Playlist bei dem Podcast in die Playlist, Yes Playlist heißt sie.
Sehr cool.
Wie ist es zu der Single gekommen? Wie ist die entstanden? Also der Titel ist ja schon so ein bisschen Displaced, heißt ja so quasi, dass man, also man könnte es übersetzen mit vertrieben oder halt woanders hingebracht worden oder so. Ja. Wie ist die Single so entstanden? Was ist da der Hintergrund?
Das ist eine sehr tiefgreifende Geschichte. Ich finde, man kann immer so Songs schreiben, nur aus der persönlichen Perspektive. Und dann erreicht es nicht so viele Leute, aber ich habe probiert, bei dem Song wirklich darauf zu achten, dass, das hört man auch in der Hook, For a Reason. Ich bin adoptiert aus Südafrika, Johannesburg, aus Roodepoort. und das war halt, ist halt nicht immer einfach, wenn man dann irgendwann merkt, dass man irgendwo dazugehört hat und dann irgendwo doch nicht mehr. Und dann ist halt einfach ein Identitätsfindungsprozess, würde ich jetzt sagen. Und da ist es dann auch immer schwer, dann, dass man wirklich immer sich wieder vorhalten muss, du hast einen Purpose in deinem Leben. Du hast Chancen, die nicht andere Leute, die nicht viele Leute haben. Und das dann irgendwie trotzdem damit zu verarbeiten, dass man immer sich sehr einsam gefühlt hat in der Persönlichkeit, in der man ist. So, dass man nicht das Gefühl hatte, man findet irgendwie Leute, die einen spiegeln könnten oder so.
Die ein ähnliches erlebt haben wie du quasi, meinst du?
Nicht mehr vom Erlebnis her, sondern auch einfach von der Art und Weise, von dem Denken, von der Persönlichkeit einfach. Und, das hat sich dann für mich so quasi gelegt, indem dass ich wirklich mit 18 Jahren wirklich mein Geburtsland alleine gegangen bin, mit den Leuten vor Ort, Locals, da gelebt habe.
In Südafrika
dann. In Südafrika selber. Und dass ich dann viel, viel mehr so meine eigene Identität gefunden habe. Dass ich nach Deutschland wieder gekommen bin und mich viele, viele Sachen, die mich vorher wirklich sehr dolle aufgeregt haben oder sehr dolle auch provoziert haben, einfach irgendwann so, ja, einfach an mir abgeprallt sind. Weil ich wusste, jetzt, das bin ich, das ist Sibu Ciso. Genau, Sibu Ciso heißt der Glückliche.
Ah, okay.
The Blessed One.
Was ist das für eine Sprache?
Zulu.
Ah ja, genau.
Und
also gehörte deine Familie auch zu, gehört zu den Zulu auch?
Genau, also der vom Stamm her, ja.
Genau, das ist ja so eine südafrikanische Ethnie. Ich habe mal eben nachgeguckt, 12 Millionen Angehörige quasi,
genau.
Diese Ethnie, und das ist ja auch, hat ja auch eine sehr große Geschichte. Also ich weiß nicht, wenn Leute sich dafür interessieren, hier Chaka Zulu, der König der Zulu irgendwie in 1800 und so, super spannend, kann man sich mal einen Wikipedia-Artikel durchlesen. Echt sehr spannende Geschichte auch von den Zulu einfach, dass die aber quasi in Südafrika auch quasi integriert sind in dem Land, leben quasi. Oder also, wie würdest du das sagen?
Ich würde schon sagen, das ist halt ein Stamm und hat am meisten Mitglieder, würde ich jetzt mal sagen. Das größte Königreich in Südafrika gehabt. Und auch der stärkste Widerstand gegen die Kolonialisierung, also gegen die Engländer. Mhm. Das ist eine Schlacht, die Schlacht von Isandlwana, so, wo irgendwie 20.000 Zulus gegen wirklich die bevorteilten Amerikaner, sag ich schon, Engländer mit Schusswaffen gewonnen haben quasi und die temporär halt vertrieben haben aus ihrem eigenen Land. So, und deswegen ist es ja, ist halt einfach Kultur, die sich halt durch ganz Südafrika zieht. So.
Ja, ist cool, dass du dich damit so auch auseinandergesetzt hast, damit, dass ja diese Kolonialisierungsgeschichte beziehungsweise der Widerstand dagegen so für die Leute zu Hause, so, wir hatten ja vorher telefoniert, du hast erzählt, also du wurdest adoptiert mit, wie alt warst du da?
Ich war 3 Monate alt.
Ja, genau, krass, das ist so krass, ne? Also 3 Monate und dann, also du hast quasi, hattest mir auch erzählt, du hast deine Eltern ja auch, also deine leiblichen Eltern nicht kennengelernt gehabt, also hast sie bewusst quasi nicht kennenlernen können quasi. Oder ist...
Also ich konnte meine leiblichen Eltern nicht kennenlernen, weil ich nicht weiß, ob sie die überhaupt noch, also meine leibliche Mutter lebt auf jeden Fall nicht mehr und mein leiblicher Vater auch nicht, glaube ich. Und da kommen dann auch wieder genau diese Sachen, die auch in dem Song mitspielen. Also ich kann ganz kurz, also beide sind wahrscheinlich an HIV verstorben.
Mhm.
Und ein Jahr bevor meine leibliche Mutter an HIV verstorben ist, hat sie mich zur Adoption freigebracht und mich geboren quasi. Das heißt, als hätte sie gespürt, dass sie dass sie nicht mehr länger leben wird, als hätte sie es gewusst, als hätte der Arzt oder irgendwer ihr gesagt, so und so lange. Und ich bin sehr, sehr dankbar dafür, for a reason, weil es gibt sehr, sehr viele Kinder, die in Südafrika in so einem Fall zum Beispiel in den Müll geworfen werden.
Also wirklich in den Müll geworfen
wortwörtlich werden. Wortwörtlich in eine Tüte so gepackt werden und auf den Müll geworfen werden, Alter, weil... Kinder minderjährig Kinder kriegen oder unterschiedlichsten Gründe, Armut oder Verzweiflung, einfach nur Drogensucht. Also gibt es viele Gründe, warum Kinder kein Recht dann mehr auf Leben haben, also kein Leben mehr haben, was sie leben können. Und deswegen bin ich sehr, sehr, sehr dankbar für. Und deswegen sage ich auch immer, wie gesagt, also deswegen sage ich auch in dem Song explizit, I got this place in a young age and that for a reason. I got this blessing, this chance on my soul and that for a reason. I always struggle, always chose a different path and that for a reason. Always around the most difficult people, you learn your lesson and that for a reason. Das ist die Hook. So, und das ist immer, auch in Deutschland, wenn man dann im jungen Alter seine ersten Rassismuserfahrungen macht, natürlich ist man dann gewillt und hat tendiert vielleicht eher dazu, mit seinesgleichen rumzuhängen. Und das hat mir einfach nur gezeigt, dass es nicht immer einfach ist und dass man das vielleicht auch gar nicht braucht, um sich selber wohlzufühlen oder zufrieden mit sich selber zu sein auch.
Also du hast auch quasi über den Song so ein bisschen das verarbeitet, was
Always around the most difficult people, you learn your lesson and that for a reason.
Ja, ich finde, ich hab mir den Song, ich habe auch die Lyrics, ich hab, nachdem du mir das erzählt hast, habe ich so verstanden, okay, die Story im Hintergrund verstehe ich, also da versteht man die Lyrics plötzlich total.
Mm.
Das fand ich echt, kann man auf jeden Fall gut fühlen. Ist ja vom Style her, wie würdest du den Song beschreiben? Ist das eher so Trap-mäßig oder wie hast du, also hast du vom Soundbild dir, sollte das irgendwas unterstreichen oder in welche Richtung willst du da musikalisch gehen?
Es gibt so einen Begriff, der heißt Soul Trap. Da würde ich mich dann wenn sehen, wenn ich mich in ein Genre packen muss.
Ja, Genres packen ist immer schwierig für Musiker. Ich weiß, es ist.
Es gibt viele Artists, ich weiß nicht, ich kann jetzt auch einen Namen sagen, aber das ist dann wieder, man vergleicht sich mit anderen Leuten und das finde ich immer nicht so cool, weil jeder Artist outstanding und dein eigener.
Aber du hast schon Vorbilder irgendwie.
Ja, natürlich, natürlich.
Mhm.
Ich habe unterschiedliche Vorbilder. Es gibt ein Vorbild, so wie Bob Marley zum Beispiel, der mit seiner Musik Menschen, die divided waren durch Gesellschaft, durch Parteien, durch Geld, durch Korruption, hat er auf ein Konzert gebracht, Smile Jamaica.
Mhm.
Er hatte so viel Influence, dass er wirklich ermordet wurde, aufgrund von seinem Influence als Musiker.
Ja, das... Ja,
weil
das
Leute Angst vor seiner Macht hatten. Und es gibt auch so Quotes von Bob Marley, wo er sagt, wo die Person, die ihn interviewt, fragt, bist du reich? Und er sagt, what does rich mean for you? Und er meint so, ja, hast du Geld, hast du Villas oder hast du irgendwas? Er sagt, ach so, wenn das Reichtum für dich heißt, dann bin ich nicht reich. Ich bin reich in anderen spirituellen Sachen. Ich bin reich von den Menschen, die mich umgeben. Und das fand ich sehr, sehr stark, auch im jungen Alter zu hören, dass Reichtum vielleicht für die Person nicht nur Geld heißt oder nicht nur materielle Dinge.
Mhm. So. Ja, die Geschichte von Bob Marley, es gibt ja viele Dokus, auch kann man sich angucken. Ich hatte zum Beispiel auch gesehen, dass er dann ja auch in Simbabwe aufgetreten ist bei der Unabhängigkeitsbewegung, um die zu supporten und so. Es ist echt stark. Da merkt man halt, okay, diese Reggae-Musik ist halt mehr als nur irgendwie Musik gewesen, so, oder ist immer noch, aber.
Es wird abgestempelt als Kiffermusik.
Ja, genau, das ist halt so ein bisschen traurig.
Das gehört auch dann, ist auch wieder schade, so. Mhm. Und wenn man dann eigentlich auch mal die Texte anhören würde, dann würde man auch vielleicht ein bisschen mehr Struggle, Freiheitskampf aushören einfach.
Ja, oder wenn du dich mit hier der Rastafari-Kultur auseinandersetzt, zum Beispiel, dass die sich ja auch so stark auf hier Haile Selassie beziehen, den König von Äthiopien oder Kaiser sogar, dass der, das hatte ja auch einen Grund, weil der quasi also Äthiopien ja eins der wenigen Länder, die nicht kolonialisiert worden sind, quasi als Vorbild genommen haben und von wegen, er ist so unser Erlöser, weil er hat es halt geschafft und das quasi aus dieser, ich sag jetzt mal, schwarzen Perspektive, wenn das vom Wording her okay ist, ich weiß, bin da immer ein bisschen unsicher, aber quasi halt einfach wichtig gewesen ist für die Leute damals halt und daraus quasi sowas entstanden ist, auch quasi so eine Art Empowerment dann einfach. Aber zurück zu dir jetzt, zu deiner Geschichte, einfach, du bist dann ja, um das mal weiterzuführen, adoptiert worden von Leuten hier aus der Region quasi, von deinen Adoptiveltern, die, das hattest du erzählt, das dürfen wir, glaube ich, sagen, dass du dann in Indien gewesen bist dann, weil dein Vater bei VW gearbeitet hat oder arbeitet.
Genau,
wie war das? Und hast erzählt, du bist auf insgesamt, also irgendwann auch nach Deutschland gekommen, dann hier in die Ecke, hier Landkreis Wolfenbüttel im weitesten Sinne, halt auf verschiedene, oder auch
Gifhorn.
Gifhorn kann man einfach sagen. Quatsch, Landkreis Wolfenbüttel, ja, Gifhorn, genau. Meine war das, ne?
Ja.
Genau, meine. Und halt hast gesagt, du warst auf 7 verschiedenen Schulen und zum Beispiel auch in Indien auf einer internationalen Schule, wo halt auch oder du aus verschiedenen Ländern waren und so. Wie war das so für dich, einfach mit dieser Hintergrundgeschichte auch, dass du nicht weißt, wer sind meine leiblichen Eltern und so weiter, auch vielleicht als einer, also das unterstelle ich jetzt einfach mal, irgendwie als einer der wenigen schwarzen Jungs halt auf so einer Schule zu kommen und zu mehr, also zu dir.
Also bei der internationalen Schule war es auf jeden Fall nicht so, da waren Leute aus Amerika, Leute aus Japan, da waren aus allen Teilen der Welt Leute dort und das war auch tatsächlich meine erste Klasse, das heißt, so habe ich Schule kennengelernt, alle behandeln sich auf Augenhöhe, alle behandeln sich gegenseitig mit Respekt und alle sehen unterschiedlich aus und haben unterschiedliche Kulturen. Das war für mich eine sehr, sehr prägende Zeit, weil ich da auch gelernt habe, fließend Englisch zu sprechen im Alter von 5 Jahren. Und es war eine sehr, sehr schöne Zeit, weil ich durfte viele, viele unterschiedliche Kulturen kennenlernen, weil ich habe einen Freund gehabt, der aus Japan war, da haben wir bei seiner Familie zu Hause Japanisch gegessen.
Mhm.
Dann hatte ich einen Freund, der kam aus einem anderen Land und dann haben wir dort, sah es zu Hause ganz anders aus und die haben auch, es gab ganz unterschiedliche Bräuche und das war einfach sehr, sehr viel, was man lernen konnte und mitnehmen konnte für sich selber. Und dann war es halt ein relativ harter Cut, als ich nach Deutschland gekommen bin, weil es dann nicht mehr so divers, wie alle jetzt sagen würden, heutzutage war, sondern es war halt eher es war halt einfach eine einheitliche Klasse, wo eigentlich auch alle so ziemlich dasselbe Elternhaus hatten, ziemlich dieselben Gegebenheiten hatten. Und da ist mir dann halt schwieriger gefallen, so das genauso positiv mitzunehmen wie vorher. Weil wir es auch, also ich sag jetzt wir bewusst, weil Karabo und ich teilen genau diese Part von der Story. Und wir beide
Karabo, haben. Karabo, ganz kurz für die Leute, die ihn nicht kennen, genau, Tabor.
DJ Tabor.
DJ Tabor ist, ihr seid auch so als Duo teilweise unterwegs, Poco Loco hattest du eben erzählt.
Genau. Wir teilen diese Story.
Genau, weil er auch auf der gleichen Schule war, genau.
Also er hat dieselbe, er war in einer anderen internationalen Schule, aber er hat dieselben Erfahrungen gemacht, wie es ist, in einem internationalen Rahmen groß zu werden. Und sonst war es für mich immer sehr, sehr interessant, weil ich habe dadurch sehr, sehr viele Leute mal kennengelernt, sehr, sehr viel über andere Menschen gelernt, sehr, sehr viel über mich gelernt. Positiv sowie negativ. Ja.
Ja, aber also du würdest schon sagen, dass du in Deutschland dann also auch mehr auf Rassismus gestoßen bist dann einfach? Oder würdest du das so formulieren? Oder würdest du also sagen einfach, dass du dadurch, dass die Leute, also dass es nicht so divers ist wie auf einer internationalen Schule, einfach anders ist dann?
Also in Deutschland habe ich das Thema Rassismus richtig erst kennengelernt.
Achso, du hattest quasi vorher gar nicht dieses Konzept,
Vorher gab es gar nicht diese Anfeindungen oder unterschiedlichen, also dass Leute einen wirklich gemobbt haben deswegen. Dort haben Leute Probleme mit anderen Leuten auch gehabt, aber wegen irgendwelchen anderen Sachen so. Hier habe ich das halt kennengelernt, ich habe das jetzt auch nicht, ich bin immer nicht so ein Mensch, der das so gerne dramatisiert, weil, also ich will kein Mitleid erzeugen bei irgendwem. So, ich finde, jeder sollte sich dem bewusst sein und es gibt genug ignorante Leute, die sich dem nicht bewusst werden wollen und die werde ich auch durch meine Stimmen jetzt nicht davon, also zum Nachdenken anregen.
Ja, also du hast jetzt dieses zu thematisieren in dem Sinne.
Genau.
Wobei, wie machst du das dann? Du hattest ja erzählt, ihr macht auch an Schulen so Workshops über, also antirassistische Workshops. Wie geht ihr da dann, also wie bringt ihr das dann den Schülern bei? Also gibst du dann schon Beispiele oder irgendwie sagst du einfach, wie verhält man sich korrekt so ungefähr?
Nee, es geht da vielmehr darum, dass man generell das Bewusstsein schafft, dass jeder Mensch Vorurteile hat. Und dass, wenn jemand schon von vornherein in den Raum tritt und sagt, ich habe keine Vorurteile, dass der Mensch schon sich da ein bisschen zugemacht hat, weil jeder Mensch hat irgendwo Vorurteile. Wenn diese Vorurteile sind ja meistens auch nicht, also bei vielen Menschen gar nicht böse gemeint, aber einfach auf Erfahrungen basiert. Und ich finde, da muss man dann ganz klar sehen, und das probieren wir dann auch den Jugendlichen nahezulegen, dass man über diese Vorurteile hinausgehen muss und trotzdem rauszufinden, welcher Mensch habe ich denn vor mir, welche Herausforderung stellt sich mir vielleicht, was passiert hinter der Tür? So, ich kann jetzt die Tür angucken und sagen, die Tür sieht so scheiße aus wie die letzte Tür, deswegen gehe ich nicht durch. Oder man probiert wieder die Tür zu öffnen und denkt sich so, vielleicht, oder wahrscheinlich verbirgt sich vielleicht auch was anderes dahinter.
Genau, also quasi trotz der Vorurteile jemanden als Mensch wahrzunehmen oder sich für ihn zu interessieren, was ist er für ein Mensch, obwohl ich jetzt vielleicht Vorurteile sogar habe und dann
genau, und das machen wir halt mit unterschiedlichen Spielchen, mit unterschiedlichen Methoden. Wir haben auch eine Methode, wo wir einfach mal symbolisieren, wie so Reichtum einfach auf der Welt verteilt ist. Wie, also Ressourcen verteilt sind. Wie Fluchtbewegungen verteilt sind. Und das ist dann auch immer sehr, sehr interessant, wenn man dann von den Schülern dann so auch in die Diskussion geht und hört, warum die glauben, warum das passiert. Oder warum sie glauben, dass sie selber oder deren Vorfahren irgendwas damit zu tun haben. Also es ist sehr, sehr interessant. Es geht vielmehr darum, dass man aufklärt über das Thema und nicht, dass man sagt, ihr müsst euch so verhalten, wenn das und das passiert, weil nur so ist es richtig.
Ich glaube, so entstehen ja auch viele Unsicherheiten, wenn man die ganze Zeit eingeredet bekommt. Okay, du darfst jetzt jemanden irgendwie, was ich nicht darauf ansprechen, so wie ist es für dich, was, zum Beispiel schwarz zu sein oder so, oder also diese, das ist einfach, also da kommt es ja immer auf die Ebene an und die Situation, wenn ich jetzt jemanden ständig irgendwie danach frage, nervt es halt so. Aber man kann sich ja, also man muss ja auch gar nicht das so offensiv thematisieren, sondern einfach vielleicht irgendwie ganz normal erstmal das wahrnehmen, dass es halt Vorurteile gibt. Oder wie siehst du das? Also ich finde halt manchmal, ich nehme das in Deutschland so ein bisschen so wahr, dass auf der einen Seite, also auch in bei so Leuten, die sich dann so als woke bezeichnen oder so, halt dann teilweise auch so diese, quasi man gar nicht mehr, die Leute gar nicht mehr wissen, wie reden sie eigentlich noch miteinander so ungefähr, weil es halt so viele Regeln dann schon wieder gibt, dass es dann schon wieder zu kompliziert wird und deswegen lässt man es dann lieber ganz sein und am Ende hilft es irgendwie keinem so. Weißt du, wie ich meine?
Ja, teils, teils, ne? Das ist dann immer... Ich finde, das kann man bei sehr vielen Sachen so sagen. Also grundsätzlich gehen wir nicht nur darauf ein, Leute, das ist Rassismus und deswegen dürft ihr die und die Begriffe nicht sagen und deswegen dürft ihr euch so und so nicht verhalten. Das ist nicht das Ding. Sonst geht auch mehr darum, dass die Jugendlichen sich auch mit ihren eigenen Privilegien auseinandersetzen.
Okay.
Und da gibt es viele unterschiedliche Methoden und dann gehen wir auch darauf ein, dass wir zum Beispiel sagen, zwei unterschiedliche Personen müssen sich jetzt zusammensetzen und den kleinsten gemeinsamen Nenner finden und einfach eine Message schreiben. Weil viele Leute kommen in einen Workshop in der Schule, denken, ach, Freistunde, zwei Stunden, jetzt können wir abchillen, jetzt haben wir nichts mehr zu tun, keinen juckt es mehr. Aber das, da wollen wir nicht hin. Wir wollen ja die Leute auch kreativ einbinden, um auch, dass sie auch wirklich was mitnehmen und vielleicht auch sogar ein Talent entwickeln von sich selber, oder Talent entdecken, was sie haben fürs Schreiben. Weil Schreiben ist ja auch grundsätzlich ein Werkzeug, um sich mit seinen eigenen Gedanken, Problemen auseinanderzusetzen.
Die Selbstreflexion einfach.
Ja, und oder sie auch einfach loszulassen. Manchen Leuten hilft es, über ihre Probleme zu reden, und anderen hilft es, sie einfach runterzuschreiben. Ohne dass es jemals jemand liest oder nie wieder durchgelesen, kann ja auch helfen, einfach nur. Und da wollen wir hin.
Wie ist es bei dir? Führst du Tagebuch oder so? Oder reflektierst du viel? Machst du viel? Was weiß ich? Manche machen ja Notizen in ihr Handy irgendwie, wenn sie gerade einen Gedanken haben, um das zu behalten. Oder also wie ist es bei dir so in deinem musikalischen Schaffensprozess, sag ich mal? Also wie arbeitest du da? Machst du es immer quasi direkt dann in dem Moment, wenn du die Musik machst oder so? Oder beschäftigt dich das dann 24/7 im Prinzip? Wie du dich selber reflektierst, um daraus Musik zu machen, auch im Endeffekt?
Ich finde, das ist immer so unterschiedlich, weil manchmal inspiriert einen auch ein gewisses Problem oder eine gewisse Gefühlslage dazu, einfach was zu schreiben und sich durch die Musik halt auszudrücken. Ne? Also das ist immer unterschiedlich. Manchmal schreibt man einfach, wie gesagt, 2, 3, 4 Zeilen in sein Handy. Und manchmal sitzt man dann da, schreibt 2, 3, 4 Zeilen, und dann fallen einem wieder 4 ein, und dann fallen einem wieder 4 ein, und dann schreibt man nochmal 4, und dann ist auch einmal ein Song entstanden oder ein Poetry, und ob es dann ein Song oder ein Poetry wird, sieht man erst hinterher, aber man hat erstmal jetzt den Text, der so mäßig reimtechnisch aufgebaut ist. So, dass man einfach, ja, man kommt, also man, als würde man seine Gedanken verarbeiten, also.
Wann würdest du sagen, warst du so quasi empowered, dass du den Mut hattest, so, okay, ich gehe jetzt auf eine Bühne und traue mich das quasi, oder war das schon immer so dein Ding einfach, so bist du schon immer so eine Rampensau gewesen, oder hast du dich dazu erst entwickeln müssen, so?
Also Shoutout an Billy Ray, muss ich an der Stelle sagen. Billy Ray hat damals in der Musikschule gearbeitet von seinem Vater, im Kultbahnhof, und da war ich dann auch, habe meinen Gitarrenunterricht gemacht. Und ich habe mit meinen zwei Freunden vom Fußball eine Band gegründet. Und die war eher so ein bisschen Rock orientiert. Da habe ich damals Gitarre gespielt und eigene Songs geschrieben. Und irgendwann war das halt nicht so richtig, also wir waren nicht so richtig professionell. Wir haben schon 2, 3 Songs geschrieben, aber das war nicht so richtig professionell. Und dann bin ich auf Billy Ray zugegangen, weil sein Vater meinte, er bietet so Coachings an und so. Und habe ich ihn gefragt, 11 Jahre alt war ich damals. Und habe ihn gefragt, ich möchte Coaching. Ich möchte, dass unsere Band gecoacht wird und dass wir irgendwie zusammen mal gucken, was erreichen. Und dann habe ich angefangen mit Billy Ray. Also hat er uns gecoacht, hat uns Auftritte geklärt. Also sehr, 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 sehr stark. Dann waren wir schon im jungen Alter auf der Bühne mit 12 Jahren. Haben Auftritte gespielt. Alle 2 Monate hatten wir mal einen Auftritt und das war dann auch immer ein Highlight. Und so hat sich das dann entwickelt. Irgendwann habe ich mit der New Soul Generation gespielt. Damals war es schon eine ältere Band. Und da hat man sich dann reingefunden langsam. Ne? Am Anfang nur ein paar Songs wirklich mitgespielt, mitgesungen. Und dann irgendwann immer mehr Verantwortung, die dann halt auch kommt.
Man wächst so rein.
Man wächst einfach rein. Und haben da echt sehr, 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 sehr viele Erfahrungen gesammelt. Ich habe sehr, sehr viele Auftritte durch Billy Ray spielen können in meinem Leben. Und genau, das kommt alles, das kommt nicht einfach über Nacht, dass man dann sagt, ja, jetzt bin ich Musiker und jetzt traue ich mich auf die Bühne. Am Anfang hatte ich Angst, keine Ahnung, also ich habe schon geschwitzt, bevor ich auf der Bühne war.
Ja, auf jeden Fall, ja. Ich kenne das Gefühl, ich hatte mal eine Schülerband und so, aber allein das überhaupt mal vor der Schule aufzutreten oder so, ja. Ist schon, aber wenn man das dann auf einem ganz anderen, also einem anderen Niveau macht, ist das natürlich nochmal krasser wahrscheinlich, ne?
Genau. Also es war schon immer ein Teil meines Lebens, Musik zu machen. Mein allererster richtiger Auftritt war tatsächlich in Indien.
Ach krass, okay.
Da,
das genau, Pune wart ihr damals, ne?
In Pune,
Schule, genau. Ja, das ist ja auch das VW-Werk in Pune, für die Leute, die es nicht wissen.
In Chaka.
Genau.
Und dann war es quasi so, dass die 9. Klasse das Thema Zulus hatte in der Schule. Und dann haben die gesagt, ach, Sibu kommt doch aus Südafrika. Und dann war ich so, ja, genau. Und du bist auch was Zulu, oder nicht? Er sagt, genau. Und so, bumm, okay, er ist Zulu-König. Leute, ihr müsst jetzt nach seiner Pfeife tanzen natürlich. Also mäßig, ich habe dann so einen Song angestimmt, den die singen wollten. Und das war eine sehr, sehr krasses Erlebnis. Weil wir haben da, die Schule war relativ groß, wir haben vor 600 Leuten oder so aufgetreten. 5 Jahre alter sie so.
Krass, okay.
Krass mit Mikrofon, okay. Gefühlt Mikrofonständer so hoch. Das musste auch nochmal extra umgebaut werden für mich. Also war mit Tesafilm und alles Panzerband festgelegt, weil es gar nicht so tief ging eigentlich. Genau, und das war mein erster Auftritt.
Ja, cool, ey. Das klingt nach einem ziemlich stabilen ersten Auftritt auf jeden Fall. Geil. Du hast, wie ist jetzt dein Fahrplan, sag ich mal so? Also du hast ja gesagt, du willst also auf jeden Fall als Profimusiker jetzt auch also dich quasi etablieren. Und also hast du schon ein Album in Arbeit jetzt gerade? Du hast ja gerade diese Single gedroppt, ein paar Singles gedroppt, auch mit Leuten aus dem If a Bird Kosmos, sage ich mal, zum Beispiel Emily Rose.
Genau.
Schöne Grüße, die hätte ich auch schon mal in den Podcast eingeladen. Vielleicht klappt das irgendwann demnächst. Vielleicht muss ich sie nochmal kontakten, aber sehr coole Songs auf jeden Fall auch dabei. Auch zum Beispiel die von eurem Projekt hier, Soul of Braunschweig, oder da waren ja auch, hattest du ja auch dann ein bisschen anderen Style gemacht als jetzt das, was du jetzt gemacht hast, eher so soulige Sachen, ne? Aber genau. Was ist so dein, also wie willst du dich quasi als Künstler entwickeln jetzt langfristig dann?
Ich will auf jeden Fall weitermachen. Ich will auch mehr in die wirklich Gesangsrichtung Soul, R&B, Amapiano gehen. Und genau, und dann gucken, wie das auch bei den Leuten ankommt. Auf jeden Fall, ich werde nicht aufhören. Ich werde weitermachen. Ich habe schon viele, viele Singles, die noch in den Startlöchern stehen, sage ich jetzt mal. Und genau, das Ganze einfach ein bisschen professioneller noch machen. Genau.
Ja, ich fand es auf jeden Fall richtig cool, halt auch zu sehen bei euch, dass ihr immer so diese quasi auch wirklich mit Herzblut da rangeht und quasi auch die Sachen wirklich richtig durchzieht. Also so, dass es auch cool wird so und nicht so von wegen, ich mach das so irgendwie und dann stehe ich halt auf der Bühne und eigentlich ist es mir auch so ein bisschen peinlich, weißt du, sondern du machst es, okay, ich stehe jetzt total dafür und das ich ziehe das jetzt so gut durch, wie ich kann. Und ihr macht ja auch echt mit euren zum Beispiel jetzt hier Poco Loco oder so, halt irgendwelche Projekte einfach mal stellt ihr auf die Beine nebenbei und so. Das ist schon echt cool. Wie alt bist du eigentlich, wenn ich fragen darf? Hatten wir vorher gar nicht drüber gequatscht.
Ich bin jetzt 21 Jahre alt.
Ja, crazy, auf jeden Fall in dem Alter schon jetzt so viele Sachen zu machen, auch so selbstständig irgendwie. Dann, genau, du machst ja jetzt ansonsten noch eine Ausbildung nebenbei, hatten wir eben schon drüber gesprochen. Aber
also fange ich jetzt an, ja.
Genau, fängst du jetzt an.
Aber auch in dem Bereich, ich würde es ungern sagen, wo ich das mache, aber ja, nochmal auch in dem Bereich, weil ich finde, Musik ist echt, also ich sage immer Love, Passion und Magic. So, also so ein bisschen auch Lebensphilosophie, also dein Leben fängt an durch Liebe. Und was dich durch dein Leben trägt und jeden Tag zum Aufstehen bringt oder jeden Tag, also bei jeder Menschen, ist es die Leidenschaft. Und das kann jedes sein, das kann alles sein. Was am Ende passiert, ist Magic. Weil dadurch, man weiß nie, wo das Leben einen hinführt. Und deswegen habe ich gesagt, Magic, so.
Ja.
Also das ist so ein Ding, was ich mir schon mit 14, 15 gedacht habe, so, dass so das Leben ist.
Ja, ich kann mich erinnern an hier Mac Miller, Rest in Peace auf jeden Fall, der hatte irgendwann mal gesagt, so von wegen, Music is beautiful in every way. So von wegen, weil er halt immer viel Hate bekommen hat für seine Mucke so. Irgendwie von wegen, wäre halt nicht geil, der Rap wäre nicht geil und so weiter. Und dann hat er gesagt so, aber ich sehe das halt so, erstmal ist Musik erstmal geil, weil Musik zu machen einfach generell geil ist. So.
Ja. Es bringt so Leute zusammen.
Genau.
Und das ist genau das, was ich auch schon meinte, Bob Marley. Es bringt Leute, die sich vorher gehasst haben, zusammen.
Würdest du eigentlich sagen, wo du eben auch gesagt hast, es geht um auch darum, Privilegien zu reflektieren, also jetzt auch in diesem Thema, dieser Antirassismusarbeit, die ihr macht. Achso, übrigens hatten wir schon voll vergessen, ihr habt ja auch dieses Projekt im B58, Fairspot 38, wo ihr quasi so eine Sprechstunde mehr oder weniger, also Sprechstunde klingt
so. Ich würde es nochmal erklären
kurz. Ja, erklär mal kurz, erklär selber.
Genau, wir wollen in diese Beratungs- bzw. Vermittlungsfunktion gehen, weil viele Jugendliche erleben viele Sachen, die also nicht so schön sind. Und es ist immer schwer für die, dann so einen Ansprechpartner zu finden. Zum Beispiel, ob es jetzt Depressionen sind, ob es jetzt vielleicht auch häusliche Gewalt sind. Also wirklich, wir reden über sehr ernste Themen, Rassismus von Schülern, Lehrern. Also, dass es da dieses Problem gibt, dass halt Jugendliche schwer diesen Step oder diese Schwelle gehen können, dass sie sagen, ich rufe jetzt morgen aufgrund von meiner Problematik bei einer Beratungsstelle an und sage, ich will einen Termin haben. Und ich finde das sehr schade, dass es an dem Step scheitern kann, und ich kann aber auch sehr gut verstehen, warum es scheitert. Weil wenn ich schon 2-3 Mal irgendwo angerufen habe, dann ist es für mich auch so, okay, scheiß drauf, es juckt eh keinen, ich bleibe mit meinem Problem alleine und vielleicht passiert noch irgendwas viel Schlimmeres, als wir uns vorstellen wollen. Und da wollen wir dann ansetzen, dass die Leute zu uns zu einem Erstgespräch kommen können und dass wir mit ihnen so gewisse Möglichkeiten durchgehen. Wir sind keine Psychologen, wir sind keine ausgebildeten Leute dafür, aber wir wissen, wo wir anrufen müssen.
Wann und wo muss man sich bei euch melden oder kann man sich bei euch melden?
Ihr könnt uns auf Instagram schreiben und mit uns einen Termin machen für ein Gespräch, wo wir dann gucken, was die Problematik ist und welche Konsequenzen oder in welche Richtung sich das Ganze bewegen soll.
Also bei Fairspot 38.
Genau, es kann auch sein,
Instagram-Seite.
Mhm. Genau, es kann auch einfach sein, dass wir einfach nur Ansprechpartner sind und dass gar nichts mehr weiter gemacht werden soll, dass wir einfach nur zuhören.
Hilft ja auch oft schon, wenn man
genau,
jemanden hat, mit dem man reden kann und der nicht gleich irgendwie als Erwachsener so sagt, oh komm, wir gehen jetzt mal zum Direktor so ungefähr an der Schule. So. Mhm. Naja, auf jeden Fall, ja, fühle ich.
Genau, und für diese, gerade explizit diese Sache mit der Schule, ist es halt klar, wenn Lehrer Begriffe benutzen, die nicht benutzt werden sollen, und dann ein Schüler den Lehrer dann sagt, ich zeige dich jetzt an, weil du hast so und so gemacht, dass sich dann das vielleicht in den Noten widerspiegelt, dass sich das dann vielleicht negativ für den Schüler ausübt, weil die Lehrer dann zum Beispiel sagen, ja, nur du hast es so gesehen und du bist der quasi jetzt der, den wir jetzt immer eine schlechte Note geben, sondern
immer auf den Kieker,
dass man also, jetzt quasi jetzt anonym, wenn das wirklich passiert ist und mehrere Leute sich darüber beschwert haben. Ich glaube, viele kennen diese Situation in der Schule, irgendwas ist scheiße passiert, aber keiner traut sich, dann die Person zu sein, die es adressiert, Lehrern gegenüber.
Und diese Schweigespirale.
Genau, und dass wir das halt durchbrechen und dass wir dann auch nicht die Probleme halt wegschweigen, sondern dass wir darauf eingehen und probieren, da unser Bestes zu geben.
Ja, sehr cooles Projekt auf jeden Fall, also Fairspot 38. Würdest du eigentlich über
die... Achso, ganz kurz, eine Sache vergessen. In dem Zuge machen wir jeden Monat eine Veranstaltung, wo auch genau diese Leute, die sich dann vielleicht in dem Rahmen mit uns kurz geschlossen haben, aber auch für die Leute, die einfach Bock drauf haben und eine Message haben, sich auf die Bühne stellen können und einen Beitrag leisten können. Ist es Poetry? Ist es Rap? Ist es Gesang? Oder ist es auch einfach nur ein Instrument, was einmal gespielt wird? Dann könnt ihr auch gerne euch an fairspot.b58 bei uns melden und den Slot für euch oder eure Freunde klar machen. Und genau.
Also, ja. Ach krass, hier schon, ich habe die ganze Zeit gesagt, Fairspot 38 wegen 381 ist Fairspot B58.
Ne? Ja, genau.
Ja, genau, ja, Gott. Auf jeden Fall, genau, weil es im Jugendzentrum B58 ist, ganz einfach. Ne?
Genau.
Auf jeden Fall. Ja, genau, ist auf jeden Fall ein sehr cooles Projekt. Aber wo wir eben schon über Privilegien geredet haben, würdest du eigentlich sagen, dass du selber auch irgendwie gewissermaßen privilegiert warst?
Auf jeden
weil
Fall.
Du halt über, was ist, ich meine, man kann ja auch sagen, wenn du jetzt bei Eltern, die bei VW arbeiten, geht es ja meistens nicht schlecht so, finanziell sage ich jetzt einfach mal. Also, oder würdest du sagen, dass das drauf ankommt, wie man einfach aufwächst, so ungefähr, und das gar nichts mit irgendwie jetzt Geld zu tun hat oder so?
Das geht jetzt raus an alle Leute, die adoptiert sind hier in Deutschland. Ich habe auf jeden Fall ein Privileg, aber so gesehen auch nur so lange, wie meine Eltern neben mir stehen oder mit mir im Leben sind. Also, ich habe schon gesehen, zum Beispiel, dass. Das merkt man auch schon im jungen Alter, wenn man dann schon erwachsener wird, mit 14, 15 und alleine unterwegs ist, dass man ganz, ganz andere soziale, also gesellschaftliche Resonanz kriegt, als wenn man mit seinen weißgelesenen Eltern unterwegs ist und an Mamas Hand quasi ist. Es gab schon oft die Situation, wo ich am Flughafen zum Beispiel war, mit meiner Familie, und meine Familie schon durchgegangen ist, durch diesen Security-Check, Und ich wurde dann nochmal gefilzt, festgehalten, ist dein Pass echt, ist dies und das. Und das sind so Sachen, wo man dann merkt, ich bin jetzt privilegiert genug, am Flughafen überhaupt zu sein und in diesem Flugzeug zu steigen und irgendwo hin zu fliegen. Aber trotzdem passieren dann immer wieder solche Sachen. Ich bin nach Deutschland eingereist und ich wurde wirklich, der Pass, es gibt ja diese elektrische Pass-Scan-Maschine.
Ja.
Ich bin da durchgekommen und dann wurde ich nochmal mitgenommen und dann wurde mein Pass wirklich nochmal gecheckt, ob der wirklich auch echt ist.
Das ist
krass. So, und das sind so die Sachen. Natürlich bin ich privilegiert, dass ich den Pass überhaupt habe. Aber trotzdem merkt man dann nochmal den Unterschied, als wenn man wirklich mit seiner weißgelesenen Familie dann unterwegs ist, ne?
Ja, das, okay, ich verstehe voll, was du meinst. Ja, wenn man das so, also ich meine, so eine Erfahrung macht man natürlich selber nicht, wenn man jetzt selber nicht adoptiert ist irgendwie und auch diesen Unterschied es nicht gibt, dann kann man das gar nicht auf dem Schirm haben. So, also es ist natürlich total heftig, wenn du irgendwie siehst, okay, deine Eltern sind einfach gerade schon weg und du bist, ne, also es ist,
also trotzdem, ne? Trotzdem nicht falsch verstehen. Ich würde sagen, trotzdem bin ich sehr dolle privilegiert. Aufgrund von, weil ich weiß, wie andere Menschen in dieses Land gekommen sind, welche traumatisierenden Erfahrungen andere Menschen gemacht haben, um nur hierher zu kommen, nur eine Duldung zu haben für wenige Jahre, bin ich sehr dolle privilegiert.
Ja, okay. Bei dem Verein, also If a Bird, können wir auch noch mal kurz drüber sprechen. Das ist ja insgesamt, geht es ja auch um Musik und die Leute zusammenzubringen und so weiter. Und auch vor allem Menschen mit Migrationsgeschichte halt, ne? Also,
es geht eher um ein Gleichstellungsverein. Es geht mehr darum, dass Leute, die ob sozial oder ob es aufgrund von Aussehen, Religion ist, einfach benachteiligt sind von der Gesellschaft, dass die einfach einen Ort finden, wo sie sich ausleben können, wo sie Skills für sich selber erlernen können, wie Videoschnitt, Musikproduktion, Organisation im Kulturmanagement, unterschiedliche Erfahrungen machen können, die sie einfach, also empowern in der Hinsicht, dass sie nicht alle Leute sich eine Kamera für 5.000 Euro kaufen können und dann schneiden, üben und alles, sondern oder ein Laptop oder ein teures Schnittprogramm. Da ist das Ziel, dass wir genau diese Sachen Ressourcen stellen.
Mhm. Kann da jeder mitmachen oder muss man sich quasi bewerben oder so?
Nein, das ist man kann das nicht so richtig sagen. Bewerben ist immer so, keine Ahnung, das ist meistens, wenn die Leute ja an uns rangetragen durch die Projekte.
Also ah, okay.
Es ist meistens, ich lerne zum Beispiel jemanden in der Schule kennen, der unbedingt Poetry machen will, aber noch keine Bühne gefunden hat oder auch eine wirklich krasse Message hat. So. Und dann natürlich ist die Person dann beim nächsten Hör gut zu Staffel, also unser Poetry-Projekt, dann vor Ort, das ist klar. Und nehmen wir die dann auch mit und das spielt auch das Alter dann keine Rolle und so. Uns ist auch wichtig, dass wir wegkommen von diesen alle Musiker und alle Leute, die erfolgreich sind, nehmen immer Drogen. Alle Leute, die Rockstar sind, können gar nicht mehr ohne irgendwelche Substanzen und diese ganzen Sachen und machen Musik, die keine Message hat quasi. Also natürlich, jede Musik hat immer eine Message, aber da wollen wir halt differenzieren, dass wir uns da am Soul und Funk orientieren, welches immer eine sozialkritische Message hat. Mhm. So, genau.
Ja, es ist, ich weiß, ich verstehe auch, was du meinst. Also dieses, also gerade bei Rap zum Beispiel ist es ja total krass, so man, dann rappt man die ganze Zeit über Geld und es geht eigentlich nur noch um Geld, Geld, Geld oder um Drogen und so. Und das alles wird irgendwie so normalisiert, als wäre es total cool. Und weil es halt cool ist, wird es immer mehr gemacht, so ungefähr, weil es halt gut ankommt, irgendwie, weil man dann halt cool ist, weil man. Weißt du, so, ne, irgendwie auf die Schiene
genau.
Halt so
ein bisschen. Und wenn man sich die wirklichen Leute anhört, die wirklich Rap geinfluenced haben, so wie Tupac oder so, da ist auch Geld und Drogen und da ist auch alles dabei. Aber da geht's dann auch, da werden dann auch viel, viel mehr so die Schattenseiten aufgezeigt und warum so ist viel, viel mehr Message dahinter und viel, viel mehr der Struggle hört man raus.
Mhm.
Ich will jetzt gar nicht sagen, dass es ja beim Rest nicht so ist, aber ich meine einfach, ist einfach nochmal eine andere Sache. Zum Beispiel Brenda's Got a Baby. Der Song Brenda's Got a Baby geht über ein 12, 13, 14, 15-jähriges Mädchen, die von ihrem Cousin ein Kind kriegt und das Kind irgendwie nicht weiß, was es damit machen soll und wie es es ernähren soll und dann in Prostitution und Drogen verkaufen, da fürs Kind irgendwie Geld macht. Und da damals wurde zum Beispiel vom Label her und vom Label her gesagt, nee, den Song können wir nicht im Radio spielen, den Song können wir auch nicht releasen. Eigentlich so am besten den Song einfach raus, so aus dem Album, wo dann Leute wie Tupac wirklich gesagt haben, nein, dieser Song spricht unsere Probleme an. Dieser Song spricht genau die Gesellschaft an, die so etwas zulässt. Und ich finde, das ist sehr, sehr wichtig, dass wir genau das wieder in der Musik wiederfinden und das nicht so
ja,
Word. Nur eine Hülle ist.
Würde ich sofort unterschreiben. Ich bin zum Beispiel auch Riesenfan von Kendrick Lamar. Ich weiß nicht, ob du Kendrick Lamar feierst, aber
auf jeden Fall.
Genau, der hat sich ja auch sehr stark mit Tupac auseinandergesetzt, vor allem auf diesem Album To Pimp a Butterfly. Da ist ja am Ende sogar auch noch so ein Snippet, wo er dann quasi so ein uraltes Interview, was übrigens in Deutschland aufgezeichnet wurde, von Tupac, was so lost war, wo er dann quasi so eine Art Konversation mit Tupac führt, so über dieses ganze Thema, weil er auch viel über so diese Gangs hier, Crips and Bloods und so in den USA dann spricht und so. Aber das Thema, ich meine, da könnte man jetzt einen ganzen Deep Dive draus machen. Mhm. Was mich noch interessieren würde, bei deiner Story, und du hast dich ja jetzt auch schon an adoptierte Kinder und die jetzt auch in Deutschland an, also diese Message quasi zu spreaden, gewandt. Würdest du selber, wenn du später mal älter bist, halt ein Kind adoptieren? Wie stehst du zu dem Thema generell?
Auf jeden Fall, ich finde es sehr wichtig. Ich finde es sehr wichtig, weil ich war auch in meinem eigenen Kinderheim. Und das ist auch, da kann ich auch nochmal dazu kommen. So, ich finde es sehr, sehr wichtig, weil ich komme aus dem Kinderheim, das heißt Sparrow Rainbow Village. Und
das hatte ich bei Insta gesehen, hattest du gesagt, Shoutouts oder so bei deiner Single, als die gedroppt ist, ne?
Genau. Das ist auch so ein bisschen der Antrieb, ne? Das ist dann auch wieder dieses, wo man sich dann auch selber sieht und sagt, guck mal, du bist auf jeden Fall privilegiert, weil das ist ein Kinderheim für AIDS-kranke Kinder mit ihren Eltern. Okay. Also, und alle Kinder, die dort sind, haben HIV. Ich habe kein HIV und deswegen wurde ich auch so schnell von dort adoptiert. Warum habe ich kein HIV? Weiß ich nicht. Meine Mutter hat es, mein Vater hat es offensichtlich. Weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Und genau da ist auch schon wieder der Punkt. Es gibt da 150 Kinder und aus dem Kinderheim, wo meine Geschwister adoptiert sind auch, gibt es auch 100 Kinder. Und da gibt es Kinder, die sind 16, 17, 18 und da gibt es Kinder, die sind gerade 3-4 Monate alt. Und wenn ich in die Augen von den 15, 16-Jährigen gucke, die schon ihr ganzes Leben lang dort sind und immer wieder sehen, dass da einzelne Kinder adoptiert werden, bin ich denen auch irgendwo schuldig, das zu respektieren, was ich hier habe, beziehungsweise ob selbst, also was passiert, so. Dass man sagt, wenn ich jetzt jemanden, also ein Kind adoptieren kann oder mich dafür entscheide, ein eigenes Kind zu kriegen, was kannst du mit der Geschichte, mit deinem Gewissen vereinbaren? Das ist jetzt also die Frage, die man sich dann stellt. So, und klar bin ich niemandem irgendwas schuldig, klar muss ich nicht irgendwas machen, nur um mich besser zu fühlen. Aber ich finde, das ist auch nochmal so ein Aspekt, ist sehr, sehr wichtig, dass man auch dankbar ist für die Sachen, die man hat in seinem Leben und auch versteht, dass alles, wie gesagt, wie ich in dem Song Displays sage, for a reason.
Mhm.
Da gibt's so, wer hat entschieden, dass genau Sibusi so adoptiert wird. Ja. Und nicht Tabu. Und nicht Retabile. Nicht ein Tabiseng. Nicht Tandiwe. Warum Sibusi so? Also das ist so das, was ich dazu sagen würde.
Ja, krass. Ja, schwierig jetzt die Brücke zu spannen zu unserem, weil wir jetzt langsam zum Abschluss vom Podcast kommen, ja, beim Best of Braunschweig. Aber vielleicht auch ganz gut, um das Thema nochmal ein bisschen lockeres Thema reinzubringen. Erstmal bester Musiker aus Braunschweig. Also ich frage dich einfach Kategorien und du sagst einfach, was das Best of.
Billy Ray Schlag.
Okay, verständlich, hatten wir eben schon thematisiert. Schöne Grüße jetzt, ich glaube, zum dritten Mal. Genau, bester Musiker ever in general.
Boah, das ist schwer. Das ist sehr schwer. Kann ich eigentlich nicht beantworten.
Gib nicht den einen so. Wenn du so drei nennen müsstest oder so, würde das...
Alle werden sagen, oh nein, ehrlich, ist das wirklich der... für mich jetzt persönlich, würde ich sagen, auf jeden Fall Young Thug, NBA Youngboy, Leroy Schlag.
Ja, zu Young Thug fällt mir die Line von El Guni ein. Ich höre Young Thug und LG und du Fanta 4. Ist irgendwie so, weiß nicht, ob das ein Diss ist, aber naja. Dann bestes Vorbild für Menschen, die adoptiert worden sind. Aus deiner Perspektive, also wer war so dein bestes Vorbild in dem Aspekt so?
Carabo.
Dein Homie. Den Kumpel. Genau, Carabo kommt auf jeden Fall auch, wie gesagt, hatte ich auch schon ja, zum Podcast eingeladen, können wir irgendwann nochmal drüber quatschen. Ist ja Braunschweig Edition bestes Café in Braunschweig. Mal was ganz anderes.
Kaffeehaus.
Kaffeehaus, wo hier Evo. Der war ja auch schon hier zu Gast. Übrigens, genau, Billy Ray, die Folge könnt ihr euch anhören, ist ein bisschen älter. Müsst ihr euch updaten über seine Kanäle und sowas. Bei ihm jetzt geht halt auch ein bisschen krasse Leute jetzt produced, könnte man sagen. Und DJ Evolution, Evo, war bei uns auch schon im Podcast zu Gast. Könnt ihr euch auch anhören. Genau, also Kaffeehaus, ne, von den Betrieben, sehr, kann ich verstehen. Bestes Restaurant in Braunschweig?
Deutsche Vita.
Deutsche Vita, das ist wo?
Eiermarkt.
Ah ja, ist das so italienisch oder? Ah, okay. Wie kommt's? Also bist du da öfter, oder?
Ich war schon oft da und ich kenne den Besitzer.
Nice, okay. Ja, okay. Ja, wenn man den Besitzer kennt, immer beste eh. Okay, und dann kannst du zum Abschluss, wir machen haben die Spotify-Playlist schon thematisiert. Was würdest du da draufpacken, was jeder mal gehört haben sollte? Irgendeine Mucke, was du gerade so hörst?
Natürlich mein eigener Song, der rausgekommen ist, ne? Displays.
Ja, gut, das ist selbstverständlich. Ich meine, so generell.
Die neue Staffel, Soul of Braunschweig.
Okay, ja, packe ich ein paar Songs drauf. So dann, die stimmt, die habt ihr.
Woman in Release Black gefeiert. Auf jeden Fall.
Bitte?
Woman in Black. Und ja, dann noch ein paar andere Songs vielleicht, weiß ich nicht.
Ja, wir gucken mal. Sehr cool. Ja, Sibo, dann vielen Dank, dass du da warst. Genau, Lil Siso, habt ihr ihn auf jeden Fall auf dem Schirm so. Dein Instagram-Kanal heißt Lil Siso einfach, ne? Kann man verfolgen?
Nein, mein Instagram-Kanal heißt Siso, SISONDLOZI, Siso und Losi.
Genau, Liso und Losi, genau. Und bei Spotify Lil Siso.
Genau.
Genau, check das aus, wir sind raus. Und ja, bis in 2 Wochen, Leute. Ciao.
Vielen, vielen Dank.